Ich begrüße euch herzlich im Namen des Gottes, der uns sein Wort gegeben hat, über das wir heute Morgen und übermorgen nachdenken möchten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir da hinten im Kinderzimmer auch einen Büchertisch haben mit Informationen zur STH Basel. Alle, die noch nicht zum Freundeskreis dieser Theologischen Hochschule gehören, die dürfen sich dort eintragen. Das wäre schön. Wir sind auf die Freunde und Glaubensgeschwister angewiesen, die für diese Arbeit beten als bibeltreue Hochschule. Das ist nicht selbstverständlich, dass das überhaupt möglich ist, aber Gott schenkt bis heute Gnade und wir freuen uns, wenn Sie weiterhin oder auch ab jetzt für diese Arbeit intensiv beten. Wir haben letzte Woche die Unterlagen für die Akkreditierung neu eingereicht und da sind wir besonders auf die Gebetsunterstützung angewiesen. Es gibt hinten eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man 5-mal im Jahr die Informationen erhalten möchte oder auch sonstige Prospekte. Es gibt auch Bücher, unter anderem das Buch, in dem diese Themen von heute und morgen auch behandelt werden. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber dafür werden auch viele andere Themen noch behandelt. Das ist ein Buch von mir, was ich so im ersten Semester an der STH Basel mit den neuen Studierenden durcharbeite. Ich habe gesehen, dass hier einer von denen heute ist. Herzlich willkommen auch. Das finden Sie alles in diesem Buch, das man da hinten kaufen kann. Unter anderem auch ein Buch über Seelsorge von Armin Mauhofer. Manche haben das schon, aber ich habe da noch einige Exemplare von dem. Ich denke, es lohnt sich, auch das zu kaufen und das zu lesen. Also herzlich willkommen zu diesem heutigen Abend, kurz zum gesamten Thema. Es geht ja um das gesamte Thema, die Bibel, Gottes lebendiges Wort für uns. Wir gehen davon aus, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, nicht nur ein Teil daraus, nicht nur einzelne Abschnitte. Manche sagen, die Bibel enthalte Gottes Wort. Das Problem ist einfach, dass man dann willkürlich sagen kann, das ist Gottes Wort, aber das ist Menschenwort, dass der Mensch dann bestimmt, was in der Bibel Gottes Wort ist, was sein kann, was nicht. Wir gehen also davon aus, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern Gottes Wort ist. Aber was heißt das nun für uns? Das heißt nicht, dass die Bibel ein Gesetzesbuch ist mit Paragraph 1, 2 und 3 und dann nimmt man jedes Gesetz für sich heraus. Nicht, und dann ist klar, das Gesetz heißt, du sollst nicht schnell fahren in der Stadt, also es ist klar, nicht? Sondern die Bibel ist Gottes lebendiges Wort im Kontext. Die Bibel ist Gottes Wort offenbart in der Heilsgeschichte Gottes. Und heilsgeschichtlich offenbart heißt in einem Prozess der Geschichte. Und in der Bibel gibt es verschiedene Textgattungen kann man sagen, die sich überschneiden allerdings, oder Texttypen. Und es geht heute und morgen besonders darum, wie wir mit so einzelnen Texttypen oder Textarten in der Bibel umgehen. Und wir werden uns vor allem mit einzelnen Textgattungen oder Textarten im Neuen Testament beschäftigen. Das sind zwei. Einmal die Apostelgeschichte als Beispiel für einen Erzähltext und dann morgen Abend die neutestamentlichen Briefe. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir besonders mit schwierigen Abschnitten um? Und unter anderem auch die Frage, gibt es so etwas wie kulturelle Bedingtheit des Wortes Gottes? Kann es sein, dass es heute etwas anderes bedeutet als damals? Und so weiter. Das sind Fragen, über die die bibelgläubigen Christen oft sehr ausführlich streiten. Nicht? Also über Auslegungsfragen streitet man vielleicht dann weniger manchmal, aber wie sollen wir das heute verstehen? Wie sollen wir die Bibel heute anwenden? In der Hermeneutik geht es immer auch um die Frage, nicht nur, wie sollen wir die Bibel auslegen im Kontext von damals, vor 2 bis 3.500 Jahren, in der Zeit, in der die Bibel entstanden ist, sondern der Hermeneutik geht es immer auch um die Frage, was heißt das für uns heute? Also heute zu diesem Thema Apostelgeschichte. Lehrt die Apostelgeschichte oder berichtet sie? Wie gesagt, man findet, weiß nicht, ob man hier die Lichter noch ausschalten sollte, dann sieht man besser in dem Buch, das man dort kaufen kann, findet man diese Themen auch behandelt. So kurz die Übersicht von heute Abend. Erstens grundsätzlich zu Erzähltexten der Bibel und zur Apostelgeschichte. Zweitens Anmerkungen zur Gütergemeinschaft und drittens Anmerkungen zum Geistesempfang. Und ich werde vor allem 2 Themen aus der Apostelgeschichte nehmen und schauen, was das für uns bedeutet heute. Ob wir das genauso machen sollen oder ob wir es auch ein bisschen anders machen können, immer noch bibeltreu sind. Das sind die Fragen. Also dann zum ersten, grundsätzlich zu Erzähltexten der Bibel allgemein und zur Apostelgeschichte. Ich denke, es ist wichtig, dass ich erstmal ein bisschen eine Einführung gebe in die Erzähltexten der Bibel allgemein. Im Neuen Testament haben wir immerhin 4 Evangelien, die erzählen, die berichten über das Leben Jesu und eine Apostelgeschichte. Verhältnismäßig viel. Und im Alten Testament sind es viele Texte, die schwerpunktmäßig erzählen, die berichten. Frage ist, wie wir damit umgehen. Einführend möchte ich hier 2. Mose 10, 1 bis 2 lesen. Dort heißt es, wo Gott sagt zu Mose, geh zum Pharao hinein. Denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen mitten unter ihnen zu tun und damit du vor den Ohren deiner Söhne und vor den Söhnen deiner Söhne erzählst, wie ich mit Ägypten gehandelt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, Gott. Erzählt es den Kindern und den Kindeskindern und den Kindeskindeskindern. Das ist der biblische Befehl im Alten Testament schon von Anfang an. Gott handelt in der Geschichte, nicht irgendwo im Jenseits, nur, sage ich mal. Gott ist nicht ein Gott, der nur im Jenseits ist, im Jenseits existiert, wie vielleicht der philosophische Gott und zuschaut, was die kleinen Menschen da unten machen, sondern Gott ist vor allem, zumindest der biblische Gott, ist ein Gott, der handelt, der die Geschichte gemacht hat, die Zeit geschaffen hat und sie auch regiert und eingreift in diese Geschichte. Das ist das Besondere an dem Gott der Bibel. Ja, und wie offenbart uns die Bibel Gott am Anfang? Da heißt es nicht, Paragraph 1, Gott ist so und so und so. Wie vielleicht in einem, weiß nicht, philosophischen Buch das zu finden wäre. Gott ist so und so. Es gibt keine Definition zuerst von Gott, wie er ist, sondern es wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass Gott existiert, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott handelt. Wie wird Gott im ersten Kapitel der Bibel offenbart? Und Gott, nein, am Anfang heißt es, im ersten Vers, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, den Himmel und die Erde. Keine kleine Sache, hä? Schnell gesagt, aber nicht so. Für uns auf jeden Fall nicht so schnell gemacht. Gott handelt. Und als solches tritt er sozusagen auf die Bühne von Anfang an. So offenbart Gott sich, so wie er handelt. Und das ist das Besondere der Bibel. Und da zeigen uns die Erzähltexte, die Geschichtstexte, könnte man sagen, der Bibel. Nun gut, so weit, so gut. Aber Theologen sagen, ja, damals habe man das anders verstanden. Damals habe man Geschichte anders verstanden. Es gehe nicht darum, dass das alles so gewesen sei. Es gehe vielmehr um Glaubenszeugnis in der Bibel. Israel hat geglaubt, dass Gott so ist, also hat sie erzählt, wie Gott handelt. Haben sie erzählt, wie Gott handelt. Also zuerst ist es ein Glaube und dann werden Geschichten erzählt, die nicht unbedingt so sich ereignet haben. Frage ist, ob man dem Glauben damit etwas wegnimmt oder nicht, wenn man das so sieht. Und ich meine, die konnten in der Antike schon unterscheiden zwischen Mythen und Geschichten, die wahr sind. Sehen wir in der Bibel sehr deutlich. Und besonders in der Bibel wird sehr deutlich unterschieden und es wird sogar ausdrücklich betont, dass das nicht Mythen sind, sondern dass das wahre Geschichten sind. Ja, ich habe hier ein paar Texte angegeben. Lukas 1, ist interessant, wie Lukas beginnt in seinem Evangelium. Ist der Einzige, der so ausführlich darüber schreibt, wie er vorgegangen ist. Lukas selbst war wohl kein Augenzeuge des Lebens Jesu, aber sagt, wie er vorgegangen ist. Und er schreibt seinem Freund, zumindest einem Bekannten, Theophilus, und sagt, ich bin allem von Anfang an nachgegangen, habe nachgeforscht, habe Augenzeugen befragt, damit du weißt, was tatsächlich geschehen ist. Der Glaube beruht auf geschichtlichen Fakten, Tatsachen. Sonst gibt's keine Erlösung nach der Bibel, nicht? Was stellen wir uns vor, wenn die Kreuzigung Jesu nur eine schöne Erzählung ist? Vor allem, wenn die Auferstehung Jesu nur eine schöne Erzählung ist, die in Wirklichkeit nie so stattgefunden hat. Paulus sagt, dann wären wir noch tot in unseren Sünden. Und vor allem haben wir dann ein ganz anderes Gottesbild, als wie uns die Bibel ihn offenbart. Petrus betont im 2. Petrus 1,16, sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Mythen gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen auf dem Berg der Verklärung. Petrus sagt damit, die Verklärung Jesu ist kein Mythos, sondern ist wirklich geschehen. Und da haben wir die göttliche Herrlichkeit mit unseren leiblichen Augen gesehen. Das war Wirklichkeit, wie die Jünger ja auch Jesus als Auferstandenen tatsächlich gesehen haben, mit ihren leiblichen Augen. Gott handelt und existiert. Das sehen wir in der Bibel daran, dass Gott handelt. Die Bibel ist also, hier heißt es nach Goldingay, mehr als Geschichte, nicht weniger als Geschichte. Das heißt, die Bibel ist Geschichte, aber sie ist Geschichte über Gott und über sein Handeln. Das ist damit gemeint. Die Bibel erzählt uns nicht nur schöne Geschichten. Es gäbe da noch vieles aus der Antike zu erzählen. Sondern sie zeigt uns Gottes Handeln in der Geschichte, in der Heilsgeschichte. Und wenn wir von Heilsgeschichte sprechen, heißt das ganz konkret, dass Gott ein Ziel mit der Geschichte hat. Das ist sein Heil. Er möchte sein Heil verwirklichen. Und so bieten uns die biblischen Erzählungen den äußerlichen Rahmen für die Lehrtexte der Bibel. Sie helfen uns, die biblische Lehre besser einzuordnen. Wir werden ja morgen über Lehrbriefe sprechen. Und was wären wir, oder wie würden wir dastehen, wenn wir nur die neutestamentlichen Briefe hätten, aber nicht die Evangelien und die Apostelgeschichte? Wir könnten diese Briefe zeitlich überhaupt nicht einordnen. Das heißt, die Apostelgeschichte hilft uns, die Briefe des Paulus zum Beispiel zeitlich einzuordnen, den geschichtlichen Zusammenhang zu sehen. Dann möchten wir noch ein paar Grundsätze anschauen, die wichtig sind, wenn wir Erzähltexte der Bibel lesen und wie wir damit umgehen sollen. Erstens, die Bibel berichtet von Gottes Geschichte mit der Menschheit. Das ist auffallend von Anfang an in der Bibel. Es geht nicht um die Menschen in erster Linie, von denen erzählt wird. Es geht nicht darum, dass zu sagen, Abraham war ein hervorragender Mensch. Nein, die Schwächen der Menschen werden dargestellt. Die Menschen werden ganz nüchtern dargestellt. Mit menschlichen Schwächen, das waren Menschen wie wir in der Bibel. Josef war nicht vollkommen. Gott hatte einen Plan, als er ihn nach Ägypten schickte. Nicht Josef, nicht weil er so vollkommen war, hat Gott gerade ihn auserwählt. Ich meine, er war sicher nicht so glücklich, dass Gott gerade ihn auserwählt hatte, da nach Ägypten geschleppt zu werden. Das war Gottes Plan. Gott in seiner Größe hat es gemacht und die Bibel berichtet uns über Gottes Geschichte mit der Menschheit. Und im Normalfall lehren diese Erzähltexte nicht direkt, sondern sie veranschaulichen etwas. Indirekt lehren sie uns sehr viel über Gott, aber nicht direkt. Sie sagen nicht, Gott ist so und so, aber sie zeigen, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat. Und Gott ist heute noch dasselbe, grundsätzlich. Er ändert sich nicht. Also die Bibel oder die Erzähltexte der Bibel lehren in der Regel nicht direkt, sondern sie illustrieren, aber indirekt lehren sie, weil sie uns zeigen, wie Gott handelt. Lehrtexte können typologische Bedeutung haben, besonders im Alten Testament finden wir, wenn wir das Neue Testament anschauen, Mose hatte eine typologische Bedeutung als Hinweis auf den kommenden Erlöser zum Beispiel oder Josua und so weiter. Dann wäre noch der Aufbau und die Darstellung zu beachten. Darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Der Schreiber hatte damit eine gewisse Absicht, was er berichtet. Was er berichtet, das stimmt so. Aber ein Schreiber der Bibel berichtet nie alles. Wenn wir Bücher schreiben, tun wir das auch nicht. Wenn wir, weiß nicht was, Geschichten aufschreiben, können wir nie alles berichten. Wir treffen eine Auswahl und überlegen, wie wir es darstellen. Das ist in der Bibel nicht anders. Und mit dieser Art der Darstellung hat man eine gewisse Absicht. Man will etwas vermitteln, also doch irgendwie lehren. Erziehen, kann man auch sagen. Das sind so wichtige Grundsätze, die man bei Erzähltexten der Bibel beachten sollte. Ja, dann noch ein kurzes Wort zur Frage nach der allegorischen Auslegung. Es fällt auf, dass diejenigen, die die biblischen Erzähltexte historisch nicht so ernst nehmen, sagen, spielt überhaupt keine Rolle, ob das so geschehen ist oder nicht. Die fangen dann an, die Bibel allegorisch auszulegen. Was heißt allegorisch? Allegorisch heißt, dass jede Aussage der Bibel, dass die Wahrheit, die damit vermittelt werden sollte, eigentlich hinter dem Text steckt. Der Text sagt buchstäblich das, aber geistlich das. Das heißt, die eigentliche Aussage steckt nicht im Text, sondern hinter dem Text. Das heißt allegorisch auslegen. Die allegorische Auslegung kommt von der Philosophie her. ist dann sehr schnell mal ins Christentum hineingesickert, schon im 2., 3. Jahrhundert. Origenes ist ein typisches Beispiel, im 3. Jahrhundert, ja, sehr stark philosophisch gelehrt war. Und zwar hatten die Philosophen erkannt, dass die Mythen ja keine echten Geschichten sind. Da muss man sie halt allegorisch auslegen, damit sie uns noch was zu sagen haben. Und so hat man auch angefangen, die Bibel allegorisch auszulegen, aber dabei nicht beachtet, dass die Bibel keine Mythen da erzählt, sondern wahre Geschichten. Also es gibt einen Riesenunterschied zwischen Mythen, den Mythen der damaligen Völker und den biblischen Geschichten oder Erzählungen. Ja, das ist ein Beispiel, wie ein Text allegorisch ausgelegt wird. Ich habe gedacht, ich veranschauliche das kurz. Augustinus war ein Kirchenvater, der das Mittelalter sehr stark geprägt hat. Er hat das Gleichnis vom barmherzigen Samariter so allegorisch ausgelegt. Einfach damit man sieht, was es heißt. Der Mann, der nach Jericho ging, warf ihn Adam. Jerusalem war die Stadt des Friedens, aus der Adam gefallen ist. Jericho ist für ihn ein Symbol für Adams Sterblichkeit. Die Räuber weisen auf den Teufel und seine Engel hin. Plündern bedeutet die Unsterblichkeit nehmen, aus der Adam gefallen ist, nicht aus der Unsterblichkeit. Niederschlagen heißt so viel wie zur Sünde überreden. Sie ließen ihn halbtot liegen. Das heißt, als Mensch lebt er noch, aber geistlich ist er gestorben. Die Priester, der Priester und Levit sind ein Hinweis auf das alttestamentliche Priestertum. Der Samariter ist Christus selbst. Er verband seine Wunden, das heißt, er band die Sünde. Das Öl ist ein Trost guter Hoffnung. Der Wein eine Mahnung, mit einem brennenden Geist Gott zu dienen. Das Reittier, der Esel, die Fleischwerdung Jesu Christi, Menschwerdung, die Herberge ist die Gemeinde. Am anderen Morgen heißt, weist auf die Auferstehung hin, 2 Denare sind ein Ausdruck der Verheißung dieses Lebens und des kommenden Lebens. Und der Wirt ist Paulus. Was ist das Problem bei dieser Auslegung? Nun, die Frage, die zu dem Gleichnis führte, war, wer ist mein Nächster? Nicht, wie komme ich in den Himmel oder so, was hast du uns über geistliche Dinge zu lehren, sondern es geht um die Frage, wer ist mein Nächster? Und die Frage wird hiermit nicht beantwortet. Also das ein Beispiel für eine allegorische Auslegung von biblischen Texten. Dazu wäre noch der Bibelcode, der sogenannte Bibelcode zu erwähnen. Das ist eigentlich nichts anderes als allegorische Auslegung, aber auch darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen. Dann konkret zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte berichtet uns über Gottes Handeln nach der Auferstehung Jesu. Nach seinem Sterben, nach seiner Auferstehung in der ersten Gemeinde. Hengel spricht, ist ein Theologe, der im letzten Jahr verstorben ist, von einer historischen Monographie. Also die Apostelgeschichte berichtet, wir haben auch hier den Prolog oder das Vorwort, die Einführung des Lukas zum Evangelium, gilt sicher auch für die Apostelgeschichte. Das heißt, es geht um geschichtliche Tatsachen, ganz wichtig. Und die Frage ist, ob das, was Lukas hier erzählt, aus der frühen Kirche, ob das so gedacht ist, dass wir das auch alles so machen sollen. Ob wir das 1:1 heute übernehmen sollen. Man hört ja manchmal den Ausdruck, die Apostelgeschichte lehrt das und das. Ist das richtig? Richtig oder falsch? Also zuerst berichtet die Apostelgeschichte. Aber Lukas hat eine gewisse Absicht. Also insofern können wir davon ausgehen, dass hinter dem Bericht doch eine Absicht steckt. Oder wir können auch sagen, der Geist Gottes hatte eine Absicht, als er Lukas bewegte, das aufzuschreiben. Aber es geht wohl nicht so sehr darum, dass man jede Einzelheit aus der Apostelgeschichte nimmt und sie heute eins zu eins anwendet, sondern es geht mir um den gesamten Zusammenhang. Und ich möchte das im Folgenden anhand von zwei Beispielen aufzeigen. Es ist wichtig zu achten, dass die Bibel ein heilsgeschichtliches Buch ist, dass sie Gottes Handeln heilsgeschichtlich darstellt. Und in der Heilsgeschichte gibt es manches Ereignis, das einzigartig ist, einmalig in der Geschichte, das sich nicht ständig wiederholt. Jesus ist einmal gestorben. Gott hat die Welt einmal geschaffen. Das ist alles einmal geschehen. Und Pfingsten ist einmal geschehen und es gibt ein Vor-Pfingsten und es gibt ein Nach-Pfingsten. Das ist für die Auslegung und die Frage der Anwendung der Bibel ganz wichtig, dass wir das beachten. Jesus lebte vor Pfingsten. Was uns die Evangelien erzählen über Jesus, das bezieht sich auf die Zeit vor der Ausgießung des Geistes. Jesus wusste natürlich, dass das alles kommen wird. Aber er wirkte vorher. Und wie gesagt, es gibt Ereignisse wie Pfingsten, die sind einmalig, die wiederholen sich nicht. Es wäre falsch, wenn wir die Aussage Jesu geht nach Jerusalem und wartet auf die Gabe des Geistes, wenn wir das alles buchstäblich so für uns anwenden würden. Da müssten wir jetzt alle losmarschieren nach Jerusalem und dort auf die Geistestaufe warten. Das war vor Pfingsten und das hat Jesus ganz konkret seinen Jüngern gesagt. Die Gütergemeinschaft werden wir noch eingehen, auf die Geistesgabe. Nur ganz kurz, das Zungenreden. Ich habe gemerkt, dass manche heute da recht inkonsequent vorgehen, wenn sie sich auf das Zungenreden beziehen, dann beziehen sie sich auf den ersten Korintherbrief. Ich meine aber, falsch verstanden. Aber sie beziehen sich nicht auf Apostelgeschichte 2. Denn wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, dann merken wir, dass es nicht um irgendein Zungenreden geht, um ein Blablabla, sondern ganz konkret um die Verkündigung des Evangeliums in einer anderen Sprache. Und diese Sprachen wurden verstanden. Und darum geht es ja Paulus im Korintherbrief auch. Wenn sie nicht verstanden werden, sollen sie übersetzt werden. Also veranschaulicht uns die Apostelgeschichte, was Paulus lehrt. Aber sie zeigt uns auch, dass hier ein ganz besonderes Ereignis war, als das geschah. Da wäre noch einiges zu sagen zu den Reden der Apostelgeschichte, die Lehren direkt. Aber auch da ist der geschichtliche Zusammenhang zu beachten. Dann kommen wir zu diesem Beispiel der Gütergemeinschaft. Sollen wir auch Gütergemeinschaft pflegen? Manche Christen haben es praktiziert, manche praktizieren es immer noch. Was meint ihr? Alles verkaufen? Tag und Nacht sind wir in diesem Tempel hier, haben nichts mehr, alles den Armen gegeben, die hungern nicht mehr. Wie sollen wir damit umgehen? Also zuerst lesen wir mal, was steht. Was sagt uns die Apostelgeschichte? Im Kapitel 2 lesen wir in den Versen 44 bis 47. Also es ist immer das Erste, genau lesen. Ich habe da übrigens eine kleine Broschüre, ist auch Thema des Hermeneutikbuches, heißt Übersetzung, Bibelübersetzung und Bibelauslegung kann man kaufen für 3 Franken oder 2 Euro. Bibelübersetzung und Bibelauslegung. Das Erste ist immer genau lesen. Das ist wichtig, nicht? Wenn wir einen Liebesbrief bekommen, dann lesen wir ja auch sehr genau. Aber wie ist das gemeint? Und habe ich es richtig gelesen? Also lesen wir die Bibel doch genau. Was steht da? Natürlich am besten auf Griechisch oder Hebräisch. Also machen wir jetzt nicht, lese Deutsch. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften, was in Klammern steht, übersehen wir mal. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also die Apostelgeschichte lehrt, dass wir alles verkaufen sollen und es alles den Armen schenken sollen und alles gemeinsam haben. Stimmt das? Das steht so nicht da. Hier wird nur berichtet. Also zuerst mal beobachten. Es wird berichtet, dass die ersten Christen das so gemacht haben. Haben sie das so gemacht? Ich habe da geschrieben, dass jeweils im Griechischen die Imperfektform erscheint. Und da steht noch ergänzt Durativ. Durativ heißt andauern, nicht? Etwas geschieht beständig, fortwährend oder immer wieder. Ich werde nachher erklären, warum es wichtig ist. Wir schauen uns den nächsten Text an. Auch wieder diese Imperfektformen. Also etwas geschieht immer wieder. Und mit großer Kraft, das ist Apostelgeschichte 4, 33 bis 37. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ja, der Diakon wäre glücklich, ja? Er hätte viel auszuteilen. Sehr schön, ne? Sollen wir es so machen? Nun, auch hier wird berichtet, aber es fällt auf, in beiden Texten, dass Lukas jeweils betont, dass das einen Eindruck hinterlassen hat auf die ganze Umgebung. Und dass betont wird, dass jeder nicht zuerst an sich gedacht hat, sondern an den Nächsten. Das ist Gemeinde, das ist, was die Bibel uns als Gemeinde darstellt. Eine andere Frage ist, ob wir auch alles verkaufen sollen oder nicht. Aber Gemeinde wird so in der Bibel dargestellt, dass jeder nicht nur an sich denkt, sondern dass alle für den Nächsten denken und alle für alle. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich, ja? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall hier. Und dass die Gemeinde so schnell gewachsen ist, hatte sicher auch einen Grund darin, dass man eben Gemeinde gelebt hat. Und noch ein Text. Hier erscheint dann nicht mehr die Imperfektform, das Wiederholte, sondern die Einmaligkeit wird hier betont. Apostelgeschichte 4, 36 und 37. Das hatte ich vorher gelesen. Entschuldigung, das war hier bis 35, das steht bis 37, das ist 34 bis 35, dann 36 und 37 aus Apostelgeschichte 4. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Warum ist das interessant? Warum wird das überhaupt extra erwähnt, wenn doch alle alles verkauft haben? Das heißt, offenbar haben nicht alle alles verkauft, aber einer hat alles verkauft. Und das war Josef, das war dieser Barnabas, der später mit Paulus zusammen missioniert hat. Und wenn dort vorher jeweils die Imperfektform steht, dann heißt es, dass sie einen Teil verkauft haben und das Geld den Aposteln gebracht haben. Je nach Bedürfnis. Aber wenn alle Christen alles verkaufen, meiner kann man sich das gut ausrechnen, dass man in wenigen Wochen nichts mehr hat. Ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Ne? Wer soll dann noch womit arbeiten, wenn wir Tag und Nacht nur im Tempel beten? Gut, kann sagen, wir leben vom Sozialstaat. Ne? Sehr schön. Aber ob wir damit ein gutes Zeugnis wären, denn Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also haben sie nicht alle alles verkauft, sondern sie haben verkauft, wenn sie gesehen haben, da können wir ein Bedürfnis füllen. Da gibt's arme Leute, ich brauche dieses Stück Land eigentlich nicht, ich habe da genug, also verkaufe ich's und schenk's den Armen. Ich glaube, das ist hier der Fall gewesen und daraus kann man natürlich einiges lernen, ohne dass wir jetzt auch alle alles verkaufen. Wenn Gott sagt, tu das, dann tu das. Aber es ist nicht ein Befehl an alle Christen, dass alle alles verkaufen. Und dann noch zum nächsten Thema, der Geistesempfang. Dann hört man zum Beispiel die Aussage, ja, die Apostelgeschichte lehrt, dass es eine Geistestaufe gibt nach der Wiedergeburt. Ist das richtig? Dann schlagen wir die Bibel auf, lesen Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Ja, tatsächlich. Ist doch richtig. Habe ich die Geistestaufe oder nicht? Sollte ich sie haben oder nicht? Was muss ich tun, damit ich sie bekomme? Und da wird man plötzlich unsicher. Nun, auch hier ist wichtig, dass wir zuerst mal hinschauen. Was steht dort geschrieben? Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Gibt es eine Geistestaufe nach der Wiedergeburt? Also zuerst mal genau lesen. Was steht da? Sie empfingen den Heiligen Geist. Heißt doch, sie hatten den noch nicht empfangen. Also lebten sie im Herzen noch vor Pfingsten. Hatten sie Pfingsten noch nicht erlebt? Noch keine Wiedergeburt erlebt? Denn ohne den Empfang des Heiligen Geistes gibt es keine Wiedergeburt, weil wir nur durch den Geist Gottes wiedergeboren werden können. Also hatten diese Leute in Samaria noch nicht Pfingsten erlebt. Lukas berichtet uns nicht lange darüber, warum das so geschah. Aber ich denke, dass das im Heilsplan Gottes lag. Jesus hatte zu Petrus gesagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen, dieser Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus hat am Pfingsten das Evangelium verkündigt, in Jerusalem für die Juden. Petrus musste hier mit Johannes zusammen nach Samaria gehen, zu den Halbjuden und Halbheiden, um sozusagen für sie Pfingsten zu eröffnen, damit auch sie Pfingsten erleben konnten. Und erst so haben sie den Heiligen Geist empfangen. Das heißt nicht, dass sie eine Geistestaufe empfingen nach der Wiedergeburt. Erst hier sind sie voll mit hineingenommen worden in das Erlösungswerk Jesu Christi. Einen weiten Bericht finden wir Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 6. Dort heißt es: Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist Jesus, an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten, sprachen und weissagten oder redeten prophetisch, gaben Zeugnis von der Größe Gottes, heißt es. Was geschah hier? Auch diese Leute hatten Pfingsten noch nicht erlebt, aber aus einem anderen Grund. Sie lebten innerlich noch in der Zeit vor Pfingsten, weil sie noch nie von Pfingsten gehört hatten. Von der Geistesausgießung hatten sie noch nicht gehört. Das war hier das Problem. Und deswegen musste Paulus ihnen das erklären, und sie wurden auf den Namen Jesu getauft. Achten wir darauf. Vorher hieß es, sie waren auf den Namen Jesu allein getauft worden und hatten den Geist nicht empfangen. Da musste Petrus zuerst kommen. Also es gibt nicht eine magische Form, sage ich mal, so macht man das und dann hat man's. Gott ist da frei in seinem Handeln. Aber wir sehen im Textzusammenhang auch, wie er handelt. Noch eine letzte Stelle, das Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 47. Petrus im Haus des Cornelius. Cornelius war kein Jude, auch nicht ein Halbjude, war ein ganzer Heide, aber ein Gottesfürchtiger. Ein Hauptmann in Caesarea. Und er hatte eine Vision, und in dieser Vision hat ihm Gott gesagt: Geh und lass Petrus rufen. Petrus war gekommen und hat gepredigt von Jesus Christus. Und es heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 47, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Kurz ein Wort zu dem Sprachenreden, das jetzt schon immer wieder vorkam. Also der Kontext, der Textzusammenhang zeigt, dass die in einer anderen Sprache Gott gelobt haben und dass es verstanden wurde. Das zeigt auch hier dieser Text. Es wurde verstanden. Vielleicht war das Hebräisch oder Aramäisch, dass die Juden plötzlich verstanden haben, die loben ja Gott in unserer Sprache. Ist möglich, weiß es nicht. Lukas sagt nicht, in welcher Sprache. Aber offensichtlich wurde das verstanden. Nun, wann bekommen diese Leute im Haus des Cornelius, wann empfangen sie den Geist Gottes? Nicht erst bei der Taufe, der Wassertaufe, nicht erst, indem Petrus ihnen die Hände auflegt oder die Hand auflegt, sondern während Petrus redete. Das heißt, während Petrus von Jesus Christus predigte, wurden sie gläubig im Herzen. In Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen wir, dass alle, die das Wort annahmen, nämlich das Wort von der Buße, von der Umkehr, von der Hinwendung zu Jesus Christus, die durch Jesus die Vergebung empfangen haben, dass die sich taufen ließen und hinzugefügt wurden. Diese Menschen hier, die haben das Wort von Petrus aufgenommen im Herzen, sind während der Predigt zum Glauben gekommen. Und der Geist Gottes wartet da nicht, bis da jemand kommt, die Hände auflegt oder bis sie getauft werden. Auch hier sehen wir, es gibt nicht einfach die Form, so können wir vorgehen und dann bekommen wir die Geistestaufe. Es gibt diese Geistestaufe, wenn wir an Jesus Christus gläubig werden. Das heißt, wenn wir die Botschaft von Jesus hören, dass er auch für mich gestorben ist am Kreuz, dass er meine Sünden getragen hat, das ist Umkehr, das ist Bekehrung nach der Bibel, dass ich mich von der Sünde abwende und mich Jesus Christus hinwende. Und wenn ich das tue und Jesus mein Leben aufnehme, dann erlebe ich die Wiedergeburt, was die Bibel als Wiedergeburt bezeichnet. Also Bekehrung und Wiedergeburt bilden hier eine Einheit. Das ist so das Normale. Und wenn jemand nicht die Geistestaufe empfangen hat bei der Bekehrung, dann ist irgendwas faul. Da muss man sich fragen, ja, was ist los gewesen? Was war mit meiner Bekehrung? Ein Kind sollte ganz geboren werden, nicht? Wenn sich ganz geboren wird, kann sich nicht richtig entwickeln. Und als Christen sollten wir die ganze geistliche Geburt erleben, damit wir uns auch richtig geistlich entwickeln können. Das ist ganz wichtig, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie den Geist Gottes empfangen und so wiedergeboren werden durch Jesus Christus. Und das Normale war damals eben wie hier, dass sie sich dann taufen ließen als Zeichen dafür, dass sie durch Jesus die Vergebung empfangen haben, dass sie durch Jesus reingewaschen worden sind von den Sünden. Und was sagen andere Texte dazu? Was sagen uns die Lehrbriefe? Für Paulus ist ganz klar in Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, ohne Empfang des Geistes gibt es keine Wiedergeburt. Ohne Wiedergeburt können wir nicht Kinder Gottes werden. Wenn wir nicht Kinder Gottes sind, gehören wir nicht zu Jesus Christus. Denn Paulus sagt doch im 1. Korinther 12, Vers 13, dass wir durch den Geist Gottes in den Leib hineingetaucht werden. In den Leib Christi. Und wer die Wiedergeburt erlebt hat, gehört dazu. Und noch eine letzte Stelle in Apostelgeschichte 5, Vers 32 heißt es, und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Geist Gottes, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und Glaube und Gehorsam bilden nach der Bibel eine Einheit. Wenn ich nicht gehorsam bin dem Wort Gottes gegenüber, muss ich mich fragen, ob ich denn im Glauben lebe. Der Glaube führt zum Gehorsam. Und wenn ich bereit bin, mich dem Geist Gottes zu unterordnen, erfüllt Gott mich mit seinem Geist. Und das geschieht immer wieder, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber die Geistestaufe geschieht nicht immer wieder und geschieht auch nicht nach der Wiedergeburt, sondern mit der Wiedergeburt. Und damit fasse ich zusammen mit einem Satz oder zwei. Die Apostelgeschichte berichtet, und es ist falsch zu sagen, dass die Apostelgeschichte berichtet, dass wir eine Geistestaufe nach der Wiedergeburt erleben sollten. Wir haben hier ganz klar gelesen, dass diese Menschen da den Geist Gottes empfingen und somit mit hineingenommen wurden in das Erlösungswerk Jesu Christi. Denn Jesus hatte gesagt, ich werde euch mit dem Geist taufen. Johannes hatte das schon gesagt. Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt jemand, der wird euch mit dem Geist taufen. Und damit können wir sagen, die Apostelgeschichte berichtet. Wir vergleichen mit den Lehrbriefen des Paulus, versuchen das einzuordnen. Und zu überlegen, was das für uns bedeutet. Und für uns bedeutet das, wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, wenn ich durch Jesus Vergebung empfangen habe und die Neugeburt durch den Geist Gottes, bin ich Kind Gottes, bin ich erlöst, gehöre ich zu Jesus Christus und auch zu seiner Gemeinde. Und wenn ich zu seiner Gemeinde gehöre, dann bilden wir den Leib Christi und dann teilen wir auch. Dann denkt nicht nur jeder an sich, wie er möglichst reich wird, sondern wir teilen. Wir machen das wie die ersten Jünger und Jüngerinnen Jesu. Wir müssen nicht alles verkaufen, wir müssen ja auch etwas haben, womit wir arbeiten können, verdienen können. Aber wir denken zuerst an die Gemeinde. Wir sind sein Leib. Und ich glaube, in dieser Hinsicht können wir einiges aus der Apostelgeschichte für uns lernen. Ich danke fürs Zuhören und möchte gerne am Schluss noch beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Heil, das du uns schenkst in Jesus Christus. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen können. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir es richtig einordnen, dass wir dein Heil immer wieder neu erfahren, erleben, dass wir tiefer hineingenommen werden, dass wir es auch anderen Menschen weitergeben. Danke, Herr, für deine Gnade und für diesen Abend, dass du uns alle begleitest. Schenke jedem von uns die Gewissheit, dass wir zu dir gehören durch deinen Geist, dass wir deinen Geist empfangen haben. Und schenke uns die Kraft, dir zu folgen, dir zu gehorchen. Im Namen Jesu. Amen.